Und natürlich der Fakt, dass damals man natürlich entweder 100 Kilometer gelaufen ist oder es halt einfach sein gelassen hat, ja. Also man kann ja auch 20 Kilometer Trail laufen und da richtig gute Leistungen erbringen, über die man stolz sein darf, ja. Das war 2016 vielleicht irgendwie, zumindest in meinem Kopf, ein bisschen anders.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Trailfunk. Mein Name ist Christian und ich spreche heute mit einem Läufer, den viele von euch kennen werden. Er ist seit gut 10 Jahren im Wettkampfgeschehen dabei und gehört zu den besten und vor allem vielseitigsten Trailrunnern des Landes, würde ich sagen. Aber auch neben dem Laufen ist er ein ziemlich umtriebiger Typ. Er hat eine eigene Sportnahrungsmarke gegründet. Er hat eine akademische Laufbahn absolviert, ist gefühlt permanent auf Reisen und hat eine sehr aktive Social-Media-Präsenz. Ich freue mich jedenfalls sehr darüber, dass er heute Zeit für uns hat. Herzlich willkommen im Trailfunk, Marcel Höche.
Ja, danke dir, Christian. Ich freue mich, endlich mal bei euch sein zu dürfen.
Moin, sage ich mal. Mir ist aufgefallen, dass du hin und wieder auch mit Moin grüßt.
Ja, ich meine, ich sitze gerade in Göttingen oder in der Nähe von Göttingen im Harz, da wo ich geboren wurde und die ersten 18 Jahre meines Lebens verbracht habe und bin jetzt gerade mal wieder öfter hier. Und gewöhne mich dann eigentlich ultra schnell dann, also ich bin erst wieder seit 6 Tagen hier, gewöhne mich ultra schnell an das Hallo, was die Leute einem hier entgegenwerfen. Moin jetzt nicht so häufig, aber wahrscheinlich immer noch häufiger Moin als Servus. Aber das Servus ist irgendwie immer noch drin, deswegen ist es irgendwie so eine Mischung aus mal mindestens der drei Begrüßungsformen.
Okay, du hast gesagt, du bist gerade seit ein paar Tagen wieder da. Du kommst gerade frisch von einer USA-Reise zurück, richtig?
Korrekt, ja.
Und ich habe gehört, dass du da auch ein paar Rennen gelaufen bist. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht und wie lief es sportlich so?
Ja, also ich bin sportlich mit der Geschichte zufrieden. Das große, in Anführungszeichen, Ziel der Reise war Lake Sonoma 50K. Ist nicht mehr der OG 50-Meilen-Kurs, sondern es sind jetzt 50K. Hat sich auch im Vergleich zum letzten Jahr nochmal geändert. Da war es ein Marathon, jetzt sind es wieder 50K. Das war so das erste große Ziel. 50K im Mitte April. Das finde ich ist eigentlich eine gute Idee, gerade so in Vorbereitung dann auf die deutsche Meisterschaft mit 70 und 4000. Also war Ende letzten Jahres klar, dass ich in die Staaten gehe und habe mir gedacht, dass diese Übergangszeit ja hier eigentlich immer die beste ist, um irgendwie abzuhauen. Und habe gesagt, kritische Situation in den Staaten hin oder her, ich gehe ein bisschen länger hin, gehe schon zum Big Alter, dem eines der Rennen von Dylan Bowman, mit dem ich immer mal wieder irgendwie ein bisschen mich ausgetauscht hatte. Und das war da auch in der Region. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich schon dahin. Das war das zweite Wochenende im März, genau. Also 3 Wochen vor Lake Sonoma, was gut gepasst hat. Ja, ich bin dann beim Big Alter Anfang oder Mitte März die 28 gelaufen. Und ich denke, das hat ganz gut gepasst. Und dann bin ich zwischen den Events, habe ich mir gegönnt, eine kleine Rundreise ein bisschen weiter im Landesinneren. Also so die Klassiker, ja. Ich wollte Flagstaff sehen, ich wollte Hayden Hawks in Cedar City besuchen. Und vor allem wollte ich auch Moab sehen. Und da war ich dann 3 Nächte auch, einer der schönsten Orte, an denen ich überhaupt war. Also Arches National Park kann ich zum Wandern, zum Trailrunning bestens empfehlen. Ich glaube, die Mountainbiker und Kletterer sind auch mehr als happy da. Und ja, das war ganz lustig. Da war ich dann ziemlich genau eine Woche nach Big Alter und die Beine haben sich mittlerweile wieder eigentlich ganz gut angefühlt. Und dann war ich da, bin irgendwie aus dem Gym gekommen, sowas glaube ich, relativ spät abends, irgendwie um 8 oder so, und habe da jemanden mit Startnummer bei mir am Hotel gesehen. Und dann habe ich mich erkundigt und herausgefunden, dass am nächsten Morgen da auch einen Trailrun stattgefunden hat. Behind the Rocks heißt der. Und ja, also ich meine, Lake Sonoma war da nicht mehr ganz so weit weg. Und deswegen waren die 50K, die da auch angeboten waren, leider keine Option, wobei die Strecke da mich, glaube ich, echt umgehauen hätte. Aber ein bisschen sehr spontan und wäre vielleicht auch ein bisschen sehr unprofessionell gewesen. Aber sie hatten halt auch einen 10-Meilen-Kurs, der in meinen Trainingsplan eigentlich ziemlich gut reingepasst hatte. Also ich hatte eher so einen mittellangen, mittelintensiven Lauf auf dem Plan. Und dann habe ich mich mit dem Trainer kurz geschlossen und der hat gesagt, ja gut, kannst auf alle Fälle machen. Und ja, dann bin ich da die 10 Meilen noch spontan gelaufen. Und ja, also wie gesagt, super Zeit gehabt, auch dort in Moab vor allem.
Ich glaube, du bist ja bei beiden Rennen, also Lake Sonoma und Big Alter, auch aufs Podium gelaufen, richtig?
Da bin ich jeweils Dritter geworden, ja. Beim Big Alter, also war das recht überrascht, ehrlich gesagt. Da war ich, glaube ich, so mit der Top-Favorit. Und dann kam da noch so ein Collegiate-Runner, der jetzt gerade frisch auf die Trails gekommen ist und auch von Matt Daniels trainiert worden oder gerade wird und da aus Boulder kommt und so weiter. Also eine absolute Vollgranate. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal den Namen auf unsere Liste setzen. Ja, der macht, glaube ich, noch einiges in den kommenden Jahren. Aris Reading heißt er. Genau, da Dritter und beim Lake Sonoma auch hinter meinen Teamkollegen Robbie Simpson und Coleman. Und hinter den beiden darf man, glaube ich, mal auch aufs, also hinter denen ins Ziel kommen. Und Big, in der Behind the Rocks, also das ist dieser 10-Meiler in Moab, gut, das war jetzt nicht die kompetitivste Distanz bei dem nicht kompetitivsten Rennen und da habe ich dann auch gewonnen. Ja, der Vollständigkeit mag ich das noch sagen.
Ja, klar, darfst du, musst du. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das klingt doch echt ganz cool. Du bist ja generell viel unterwegs, ne? Also ich habe hier mal eine Liste an Ländern, in denen du bei der ITRA gelistete Rennen gelaufen bist. Also geht los. Japan, Hongkong, Vietnam, Russland, Neuseeland, Südafrika, USA, Türkei, Norwegen, Slowenien, Kroatien, Spanien, Portugal und natürlich Italien, Österreich, Schweiz. Also es ist eine ganz umfangreiche Liste, würde ich sagen. Erst einmal vielleicht gefragt, was zieht dich denn so in die Ferne?
Also es ergibt sich halt irgendwie oftmals. Ja, ich meine, natürlich sind die Alpen wunderschön und wir haben ja echt irgendwie einfach krass tolles Zeug, ja, und so viel schöne Dinge zu laufen, gar keine Frage. Auch hier in den Mittelgebirgen, ja, also man muss nicht immer eigentlich in die Alpen, sondern hier in meinem Harz, ja, fühle ich mich sehr wohl. In der sächsischen Schweiz kannst du mega geil laufen und dann gibt's noch ganz viele andere Mittelgebirge, die du auf die Liste draufschreiben kannst. Da bin ich immer überall total happy. Ich würde nicht sagen, dass mich unbedingt Dinge notwendigerweise in die Ferne ziehen, aber es ergibt sich halt irgendwie und gerade dann, wenn man die Saison, die ja irgendwie bei uns, ich sag mal, ja, mit einigen Ausnahmen halt irgendwie erst im April beginnt und eigentlich auch dann so richtig im September schon wieder aufhört, wenn man da die Saison noch ein kleines bisschen ausdehnen möchte, dann ist man in Anführungszeichen fast schon gezwungen, irgendwo anders hinzugehen. Und ja, dann haben sich halt viele Dinge ergeben, ja, also die Staatenreise einfach, weil sich Adidas, mein Sponsor, gefreut hat, dass ich in den Staaten laufen kann und will. Dann waren wir in Neuseeland genau das Gleiche, dann habe ich gesagt, okay, irgendwie direkt nach Neuseeland fliegen ist ganz schön heftig, dann sind wir noch in Hongkong angehalten und haben da noch einen Lauf reingeschoben, In Japan war es ein Auslandssemester, was ich absolviert habe. Klar, so nach Spanien und Italien kommt man irgendwie eh mal. Was war noch für Ausreißer dabei? Südafrika ist einfach mein Herz irgendwie einfach zu Hause. Also da war ich vor 5 Jahren zum ersten Mal für den Ultra Trail Cape Town und war einfach so geisteskrank begeistert von dem Land und den Leuten und den Trails da vor Ort, einfach sehr, sehr technisch da, was mir sehr, sehr gut taugt. Und ja, Gott sei Dank hat es dann Adidas zu seinen Icon Races gemacht, so wird das bei uns genannt. Das bedeutet einfach, dass wir da einen Support bekommen, sowohl finanziell als auch, wie soll ich sagen, mit Anwesenheit, ja. Also das wird alles für uns geregelt und ich bin halt nicht dann allein da, sondern mit meinen besten Freunden, ja, und Freundinnen, meinen Teamkollegen und Kolleginnen. Und dann hat man bei diesen Icon-Rennen einfach immer eine saugute Zeit. Und deswegen war ich jetzt einfach ja die letzten 5 Jahre. Also mittlerweile komme ich fast auf ein Jahr total in Südafrika.
Mhm. Okay, wow. Du hast ja dann zwangsläufig auch so ganz unterschiedliche Laufkulturen irgendwie kennengelernt und Art und Weisen, den Laufsport, den Trailrunning-Sport zu betreiben. Du sprichst da im The Steep Stuff Podcast, da warst du vor ein paar Tagen zu Gast, auch ein bisschen drüber, was dir aufgefallen ist, so an Unterschieden zwischen den USA und Deutschland beispielsweise. Was würdest du sagen, in welchem deiner bereisten Länder hat dir die Laufkultur so am besten gefallen, wenn man das so sagen kann?
Das ist eine schwierige Frage. Also in Japan zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht nicht notwendigerweise die Trailrunning-Bubble, die fand ich war da in Anführungszeichen fast schwach dahingehend ausgeprägt, aber wenn man auf den Track und die Straße schaut, und das konnte ich auch machen, ich habe dann mit den Track-Athleten manchmal so ein bisschen zusammen trainiert, du hast da einfach diese geisteskranke Einstellung zum Laufen, ja, also und das ist ja nicht nur beim Laufen so, sondern in der Kultur, ja, also harte Arbeit, wirklich harte Arbeit ist da ein absolutes Given, ja, also da geht kein Weg drumherum, also egal, ob du in dem Kiosk nebenan arbeitest oder Profiathlet bist oder egal, was du machst, du gibst einfach 110% jeden Tag von morgens bis abends und das siehst du da im Laufen, also das war so ein ganz normales College-Team und wir sind da dreimal 2000 Meter gelaufen. Ich habe mich in der Gruppe eingependelt. Wir sind 6 Minuten, also 3 Minuten pro Kilometer flat gelaufen. Das war die langsamste Gruppe und alle anderen waren schneller als ich. Das ist jetzt nicht überraschend, ja, weil ich war da irgendwie gerade auf Ultra-Trail-Vorbereitung. Aber wie viele Leute es da einfach gibt, die den jetzt irgendwie 3x2000 in 6 Minuten nicht so arg jucken, das ist, also da schlackern dir echt die Ohren. Und guck dir jeden Straßenmarathon in Japan an. Also, selbst wenn das irgendwie so ein, in Anführungszeichen, Dorfmarathon ist, es gibt ganz schön viele Leute, die da irgendwie 2:16 laufen, also so richtig viele. Und das hat halt mit dieser Kultur, der ländlichen Kultur, nicht nur die des Laufens zu tun. Der Style von den Leuten gefällt mir auch einfach sehr, sehr gut. Ja, also die Leute sind da sehr, sehr stylebewusst, auch so minimal. Ja, also eines der wenigen Länder, wo irgendwie die Schuhe nicht irgendwie ständig irgendwie kunterbunt sind, was ja auch irgendwie nicht schlimm ist so, aber das sieht einfach mal anders aus. Also Japan möchte ich da irgendwie genannt haben und dann einfach mein Südafrika, ja, das muss ich ja auch einfach nochmal loswerden. Also wenn da Tuesday Trail ist, also der Community Run in Cape Town, dann kommen da kurz vorm UTCT kommen da auch mal 1000 Leute zusammen. Das ist kein Scherz. Das sind 1000 Leute, die da irgendwie zusammenkommen und das ist auch fast schon so eine Fankultur. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie bräuchte, dass irgendwie alle irgendwie Macy schreien und so weiter und so fort. Aber es ist einfach so ein Zusammenhalt. Also die Leute kennen dich, du kommst dann einfach sehr, sehr einfach in ein Gespräch mit Leute, die sind sehr, sehr interessiert an dich, die an dir, die wollen mit dir eine Runde laufen gehen, die feuern dich an, du siehst die irgendwie mal spontan bei einem Trainingslauf irgendwo im Wald oder auf dem Berg und ja, die sind einfach so unglaublich offen dahingehend. Also es ist einfach ein sehr, sehr warmes Volk und dadurch habe ich da einfach immer eine absolut unglaublich gute Zeit.
Es klingt ja so ein bisschen abgedroschen, aber würdest du sagen, dass Laufen da schon auch so eine universelle Sprache ist irgendwie, ja? Also wo man halt Menschen so über so kulturelle, sprachliche Grenzen hinaus kennenlernen kann und dass das dann relativ einfach geht?
Ja, und da muss ich jetzt meinem Lieblingssport im Trailrunning auch fast wieder so ein bisschen auf die Füße treten. Man weiß ja, in Südafrika ist die Spanne zwischen Arm und Reich. Das finde ich auch wirklich sehr, sehr schade und das ist eine traurige Geschichte dann in vielerlei Dankeschön. Hinsicht auch echt traurig und so weiter. Die Schere zwischen Arm und Reich ist sehr, sehr groß und der Trailrunning-Sport ist mit einigen wenigen Ausnahmen halt irgendwie immer noch den betuchten Weißen halt irgendwie so geblieben. Und man muss dann schon dann vornehmlich auf die Straße wechseln, um die beiden Bevölkerungsgruppen, sage ich jetzt mal, da zusammenzusehen. Aber ja, das Running als Ganzes bringt da die Leute auf alle Fälle zusammen, ja. Mhm. Und das ist natürlich einfach super schön zu sehen.
Genau, die meisten wissen es ja, du hast es auch schon gesagt, du bist Adidas Terex-Athlet und da seid ihr auch sehr international aufgestellt im Team. Das heißt, du bist viel mit internationalen Trailrunnern irgendwie in Kontakt und befreundet. Einer deiner russischsprachigen Teamkollegen Dimitri Medjajew ist ja auch dein Coach seit vielen Jahren. Ja. Lass uns vielleicht mal ein bisschen über deinen Trainer sprechen. Inwieweit würdest du sagen, bist du denn heute ein anderer und vielleicht sogar auch besserer Trailrunner als vor 6 Jahren, als ihr angefangen habt? Und was hat das mit deinem Trainer vor allem zu tun?
Ja, also ich will mal hoffen, dass ich, was meine Persönlichkeit und was meine sportliche Leistung und eigentlich alle Lebensbereiche angeht, ich nicht mehr der gleiche bin wie noch vor 6 Jahren. Das will ich jetzt einfach mal hoffen und darf das auch, glaube ich, hier gerne behaupten. Also ich weiß nicht, wie viele ITRA oder UTMB-Punkte ich seitdem mehr habe, aber es sind wahrscheinlich fast 100, die man noch mal aus mir rausgeprügelt hat. und da hat er auch sicherlich einen großen Anteil dran. Also ich bin ihm sehr, sehr dankbar. Die Zusammenarbeit mit ihm macht mir unglaublich viel Spaß. Ich lerne dadurch extrem viel, egal welchen Bereich das angeht. Also lass es Trainingslehre sein, lass es Kraftsport sein. Ernährung ist ein unglaublich großes Thema, was ja auch mal so eben abdeckt. Das gefällt mir eigentlich am meisten bei ihm. Er hat nicht so diese Blaupause, die er einfach all seinen Leuten auflegt. Ja, also 3 Monate lang Base-Training im Frühling und dann machen wir irgendwie ein bisschen VO2 Max und dann machen wir den Rest der Saison tapern, beziehungsweise ein bisschen Threshold und das war's so. Sondern wir arbeiten extrem wissenschaftlich. Also ich bin eigentlich mindestens einmal irgendwie in der Spiro und schaue, bei welchen Intensitäten verbrauche ich wie viel Fett, wie viel Kohlenhydrate pro Zeiteinheit, wie entwickelt sich das über die Zeit und wo muss mein metabolisches Profil eigentlich sein, wenn ich bei dieser oder jenen Distanz gut sein möchte. Das geht also schon sehr, sehr tief so in die Physiologie rein. Und je nachdem, wo wir dann da auch stehen, sieht das Training dann auch von Jahr zu Jahr oder von Monat zu Monat oder Trainingsblock zu Trainingsblock auch extrem unterschiedlich aus. Klar waren da auch mal Volumenblöcke drin, ja, wo wir vor allem dann auf dem Rad sehr, sehr viel gemacht haben. Das war die Zeit, wo wir, so überrascht jetzt vielleicht keinen, wo wir von irgendwie der Marathon- und 50K-Distanz vornehmlich auf die 80 und 100K irgendwie gewechselt sind. Und ja, dieses Jahr, eigentlich seit Beginn des Jahres, langsam nimmt es ein bisschen ab, ja. Also das fahren wir jetzt gerade wieder runter und fügen natürlich dann doch wieder mehr Laufkilometer hinzu. Aber bisher war dieses Jahr, also die ersten drei Monate des Jahres auf jeden Fall extrem kraft heavy. Also es gab eigentlich kaum einen normalen Lauf, den ich irgendwie pro Woche gemacht habe. Also es war irgendwie immer irgendwie Squat-Jumps und Sprint oder mit der Gewichtsweste irgendwie das Laufband hochjagen, habe ich heute wieder gemacht. Vielen Dank, Dima, für die Einheit heute bei dem schönen Frühlingswetter. Oder Heat-Session mit Downjacke und Regenjacke auf dem Laufband. 70, 80-minütige lange strukturierte Workouts mit der langen Hantel auf dem Rücken, mit Squats und Lunges und allem, was dazugehört und kleinen Jumps und Calf Raises und so sah das Training Januar, Februar, März dieses Jahr aus. Und es trägt Früchte. Also es bringt mich wirklich voran. Ich merke es, dass eine gewisse Pace einfach so viel angenehmer und ökonomischer sich anfühlt und ich hoffe, dass ich dann halt irgendwie auch vor allem durch das Krafttraining halt irgendwie Stunde 6, 7, 8 und so weiter sich einfach noch ein bisschen einfacher dann im Wettkampf auch anfühlen wird. Das finden wir dann bald raus.
Das klingt auf jeden Fall sehr, so sehr zielorientiert. Du hast, glaube ich, im Steep Stuff Podcast auch gesagt, dass es also nie mal jetzt einen lockeren Lauf für die Seele gibt, ja, einfach mal so Junk Miles laufen, das kommt gar nicht vor. Vermisst du das oder macht dir dieses so sehr strukturierte auf eine Art und Weise auch Spaß, obwohl es klingt jetzt nicht besonders nach viel Spaß, weißt du, was ich meine?
Okay, also das kommt vielleicht ein bisschen falsch rüber. Also was heißt kein lockerer Lauf für die Seele? Also jede Trainingseinheit, klar, manchmal irgendwie auf dem Laufband, da hat man irgendwie mit Gewichtsweste, wenn draußen irgendwie die Sonne scheint, vielleicht nicht so Lust zu. Aber also das Training macht mir natürlich unglaublich viel Spaß. Und das nicht nur, wenn halt irgendwie 90 Minuten locker oder 3 Stunden Long Run oder was auch immer anstehen, sondern auch, wenn wir halt irgendwie sehr purposeful trainieren. Das ist gerade das, wo ich mich zu committed habe. Und ich merke, dass es vorangeht und das freut mich sehr. Und mir machen 9 von 10 Trainings mit mindestens Spaß und viele davon natürlich auch draußen. Heute Nachmittag zum Beispiel freue ich mich jetzt schon drauf, sitze ich 90 Minuten, 2 Stunden auf dem Rad und ja, wie gesagt, freue mich da schon immer drauf. Aber ich weiß natürlich, was du meinst und kann dazu auch sagen, dass ich schon in mir spüre, dass da auch noch andere Dinge irgendwann mal kommen werden, wenn die Zeit reif ist, wo ich nochmal was ganz, ganz anderes, also nicht ganz anders, aber also schon natürlich im Bereich Ausdauer, ja, also das eine ist, dass ich irgendwo mal ganz, ganz weit mit dem Fahrrad hinfahren möchte und das andere ist, dass ich war ja 2018 oder 2019 schon mal in Nepal und habe die ersten größeren Berge so bestiegen, relativ also flink, sage ich mal. Und das hat mir schon sehr getaugt. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass da das dann vielleicht auch mal in gar nicht so weiter Zukunft tatsächlich mal irgendwie was passiert. Und dann habe ich quasi in Anführungszeichen den Luxus, dass die Vorbereitung dafür dann wahrscheinlich auch mal Skitour auf die Wildspitze, mal Skitour hierhin, mal 6 Stunden mit dem Rad oder dieses oder jenes. Das findet dann da auch, glaube ich, definitiv seinen Platz. Und das freut mich auch gewaltig.
Hey Christian, die Marke Deuter kennst du, oder?
Ja klar, ist natürlich ein sehr traditionsreiches deutsches Unternehmen im Bereich Outdoor und Rucksäcke.
Richtig, aber wusstest du auch, dass Deuter nach ihrer Gründung, das war schon im Jahr 1898, zunächst Taschen für die Post hergestellt hat?
Nee, also so tief drin war ich dann doch nicht.
Deuter gab es quasi schon, da gab es noch gar keinen Bergsport. Und als es dann mit dem Alpinismus so richtig losging, da war Deuter schon dabei. Bei der ersten Nanga Parbat-Expedition 1934 zum Beispiel trugen die Expeditionsteilnehmer Deuter-Rucksäcke. Oder auch der Andal Heckmeier, der 1938 als erster die Eiger Nordwand durchstiegen hat, trug einen Deuter-Rucksack.
Okay, spannend. Was meinst du, wie viel hatten die Rucksäcke damals gemein mit dem Deuter-Produkt, was ich gerade in den Händen halte, den Trake 9?
Ja, wahrscheinlich nicht so viel. Vor allem vom Gewicht her. Es gibt ja inzwischen wirklich unglaublich viele richtig gute Trail-Westen. Aber die Trake von Deuter sticht ja nochmal besonders hervor, finde ich. Die Trake 5 wiegt zum Beispiel nur schlappe 170 Gramm und ist auch sonst super minimalistisch aufgebaut. Das Material ist sehr stretchy, sehr atmungsaktiv und insgesamt ist es auch einfach super bequem.
Das ist tatsächlich kein Vergleich zu dem alten Deuter Wanderrucksack, den ich noch bei mir im Schrank habe. Deuter hat sich hier echt auf den Traillaufsport eingelassen.
Genau so sieht's aus. An dem Rucksack fehlt es auch sonst an nichts. Ne? Die Softflas sind dabei. Vorne gibt es, wie ich finde, drei sehr clever übereinander liegend konstruierte Taschen für Gels, Riegel, Handy und so weiter. Hinten ist so eine Schlauchtasche, wo man die Regenjacke beim Laufen rein- und rausstecken kann. Und natürlich gibt es auch noch ein großes Hauptfach mit einem Reißverschluss.
Okay, cool. Frage, die wir immer wieder bekommen, Benni. Wie ist es mit Stöcken?
Mit der Weste kommen eine Handvoll Gummibänder, die man an unterschiedlichen Stellen der Weste anbringen kann. Und am Ende gibt es zwei verschiedene Varianten, die Stöcker zu befestigen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit der Königslösung, nämlich den Köcher. Den kann man auch anbringen. Die entsprechenden Ösen dafür sind vorhanden.
Super. Trake 5, Trake 9 und den Trake Belt, das sind die Trailrunning-Produkte von Deuter. Gibt es alles natürlich auch in einer Frauenvariante. Gutes Zeug, finden wir. Verlinken wir euch in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Also rein optisch kann man auf jeden Fall beobachten, dass das Training Effekt hat, weil ich finde wirklich, dass man das am Umfang deiner Oberschenkel auch ein bisschen beobachten kann, ja? Und da gibt's immer eine Debatte bei uns hier in der Redaktion zwischen Benny und mir, dass ich sage, Marcells Oberschenkel, die wachsen an aufgrund der Trainingsmethoden von Dima, weil der ist natürlich auch bekannt für seine starken Oberschenkel. Und Benny sagt, nee, das ist vor allem genetische Prädisposition anscheinend bei dir, dass deine Oberschenkel einfach so stark werden. Was glaubst du? Ist da was dran an meiner Theorie oder würdest du eher Benny recht geben?
Ich glaube, ihr habt beide zum Teil recht. Ich glaube, es hat noch einen weiteren Faktor und das ist einfach, dass ich ja also bevor ich hier weggezogen bin im Harz, war ich ja viel auf dem Mountainbike unterwegs und habe da meine ersten Wettkämpfe bestritten. Also da hat das, glaube ich, schon angefangen, ja, dass ich da vielleicht einfach schon der eher kräftigere Athlet geworden bin. Aber man sieht das an meinen Schultern zum Beispiel auch so. Ich mache ja einfach, mal abgesehen von ein bisschen Bauch und Rücken, ja, also den Core. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Klimmzug oder eine Liegestütze oder irgendwie sowas gemacht habe, aber ich habe immer noch tatsächlich relativ breite Schultern und irgendwie auch so ein kleines bisschen einen Oberarm. Ich glaube, das ist tatsächlich genetische Veranlagung. Also väterlicherseits sind die Männer auch also ganz schöne Hühn, ja, also so tellergroße Hände haben die alle und ich bin da mit meinen 1,82 auch der mit Abstand kleinste, väterlicherseits.
Mit Abstand kleinste?
Ja, tatsächlich. Aber ja, du hast natürlich auch recht, dass es das Training vom Dima ist. Ja, also wir machen da, das hatte ich vorhin schon erzählt, wir machen schon sehr, sehr viel Kraftsport. Und das hat dann definitiv auch einen Einfluss auf meinen Oberschenkelumfang. Aber bin ja auch ewig weit von Dima entfernt, ja, was Oberschenkelumfang angeht. Und das zeigt vielleicht auch, dass sowohl, also bei ihm und bei seiner Frau, ja, die sieht ja genauso aus, was die Oberschenkel angeht. Die sind auch, glaube ich, beide genetisch dafür dispositioniert. Aber es ist auch definitiv ihr Training.
Ja, schauen wir mal, wie es in 6 Jahren dann aussieht. Wo wir gerade bei Optik sind, ja. Ich würde sagen, lange Zeit war es
mir bekannt. Du grinst schon so komisch.
Ja, ich freue mich einfach sehr über diese harten investigativen Themen jetzt, die jetzt kommen. Also, ich würde ja schon sagen, dass du lange Zeit so für deine langen Haare auch bekannt warst. Ja, das war so ein bisschen dein Markenzeichen auch. Und da standest du auch in einer langen Tradition im Trailrunning von Läufern mit langen Haaren. Ich sag nur mal so Anton Krupitschka oder sowas, ja?
Ja.
Warum die Typveränderung?
Also eigentlich hatte ich ja gar nicht so lange wirklich lange Haare. Das hat irgendwie in der Pandemie irgendwie mal angefangen und gefühlt war das ja auch eigentlich alles vorgestern. Also so lange waren die eigentlich gar nicht lang. Also die meiste Zeit meines Trailrunners-Daseins hatte ich wahrscheinlich ziemlich genau die gleiche Frisur, wie ich sie jetzt auch habe. Das war auf jeden Fall mal der eine Grund. Und der zweite Grund war, also ich hatte ja mir die langen Haare zugelegt, klar, weil das irgendwie der Tony so rumläuft und der Timothy Olsen und die ganzen anderen coolen Trailrunner, die haben natürlich auch alle lange Haare, also musst du auch lange Haare haben als richtiger Trailrunner, ist ja klar. Der andere Grund war aber auch, weil ich einfach dachte, dass es so viel pflegeleichter ist. Dass man einfach nicht ständig zum Friseur gehen muss, dass man nicht irgendwie seine Haare irgendwie frisieren muss, sondern du stehst einfach auf und das war's so. Und das ging dann eigentlich auch ziemlich lange gut, bis es dann, wie gesagt, in Japan unglaublich heiß wurde im Sommer, unglaublich feucht. Und ich hatte einfach, ungelogen, weil ich natürlich meine Haare jetzt nicht irgendwie föhnen wollte oder so, ja. Also mit zwei Trainings plus einfach dem Schweiß, der irgendwie einfach so entsteht, weil man einfach zur Uni geht, weil es einfach so heiß war, hat einfach dazu geführt, dass ich 24/7 nasse Haare hatte. Mhm. Die waren nie trocken. Und das hat natürlich einfach genervt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt mal wieder was anderes machen. Und dann habe ich mich bei einem anderen coolen Trailrunner, ja, der zu dem Zeitpunkt da irgendwie gerade vorhatte, Western States richtig aufzuräumen, so richtig nach seinen Plänen lief es nicht. Aber mein guter Kumpel, der Dan Jones, ja, der so ein Soft Mullet hat oder so ein, wie so nennt man, ich glaube, oder Fork Hawk oder so, also Seiten so ein bisschen Party und oder kurz und hinten und oben so ein bisschen mehr Party, das dachte ich, hat auch viel Rebellion und Tradition auch irgendwie in sich und dachte mir, dass ich das dann mal wieder ausprobiere. Muss das natürlich noch mit meiner Freundin abklären, ja, das ist auch klar, dass ich die Entscheidung nicht mal alleine habe treffen können. Sie hatte mich tatsächlich mit den langen Haaren kennengelernt und war sich auch erstmal nicht so ganz sicher, aber mittlerweile sagt sie zumindest, dass sie auch sehr, sehr happy damit ist.
Sehr gut. Also ich konnte auf jeden Fall jetzt keinen Podcast mit dir aufnehmen, ohne nicht über deine Haare zu sprechen. Das hätte ich jetzt damit abgehakt. Danke für die Einblicke in deine Frisurenplanung. Vielleicht noch ein paar Basisinfos zu dir, so für alle da draußen. Also du bist 1993 geboren. Mhm. Du stammst aus Bad Lauterbach.
Lauterberg,
Entschuldigung. Das liegt im Harz, so etwas am Rand, ne? Also, und die nächstgrößere Stadt ist Göttingen.
Genau. Wir sind so am südlichen Rand des Harzes, ja.
Okay. Fun Fact zu Bad Lauterberg von Wikipedia. Ich bin gespannt, ob du dich damit auskennst. Also Bad Lauterberg, habe ich gesehen, hat 2 Guinness Buch der Rekorde-Einträge. Weißt du welche?
Was? Ja, doch, ich weiß es, weil das ist natürlich ausgestellt. Also einmal ist es irgendwie die größte Pfanne oder der größte Bratkartoffelmenge irgendwie in einer Pfanne irgendwie gemacht, irgendwie sowas, gell?
Das größte Omelett. Wurde in den 80er Jahren am Campingplatz am Wiesenbecker Teich gemacht.
Ja. Richtig.
Aber der Rekord ist weg. Der liegt jetzt in Portugal, habe ich gelesen, ja.
Oh, da muss noch was getan werden. Das die Pfanne, also hier Wiesenbecker Teich, ja, das ist ja bei, also ich meine, das ist Bad Lauterberg, hier ist alles direkt um die Ecke, aber die Pfanne hier am Wiesenbecker Teich, die ist nun wirklich direkt um die Ecke von da, wo ich jetzt gerade bin. Da mache ich immer wundergerne meine Threshold-Intervalle um den Teich. Ist so ein bisschen anguliert und da kann man echt schön laufen. Ist ein toller Teich. Und der zweite Weltrekord oder Guinness-Buch-Eintrag.
Weißt du es?
Ja, weiß ich. Es kommt nämlich auch von dem gleichen Typ, ja, der hat dann da so ein kleines Schild und da steht das auch drauf. Der hatte das kleinste die kleinste fahrende Imbissbude der Welt.
Oh, das habe ich tatsächlich nicht herausgefunden. Dann gibt es vielleicht sogar 3, weil ich habe noch gelesen, dass das Hallenwellenbad für sein tropisches Klima bekannt ist. Und es ist da so warm, dass da Bananen wachsen. Und das wäre auch ein Guinness-Buch der Rekorde-Eintrag.
Echt jetzt?
Ja. Das ist mir. Also Bananen wachsen lassen im Hallenbad quasi. Fand ich auch interessant. Das scheint einiges los zu sein.
Verrückt. Ja, ja,
es ist Lauterbach, Lauterberg, so. Zusammen, ja, Entschuldigung. Weiter, 10.000 Einwohner, Tendenz stark sinkend und Bad Lauterbach hat noch nie jemanden zum
Lauterberg, Mann, jetzt reicht's aber.
Und Bad Lauterberg hat noch nie jemanden zum Ehrenbürger ernannt. Wäre das mal was für dich?
Naja, also ich glaube, vor mir kommen erstmal ganz viele lokale Fußballprofis, die hier ganz erfolgreich in der Kreisklasse kicken. Die werden, glaube ich, vor mir geehrt, glaube ich.
Okay, es scheint nämlich, also die Möglichkeit gibt, sag ich mal, das Stadtrecht her. Es wurde nur noch nie angewandt in der ganzen Zeit, wo es diese Stadt gibt. Was sagt uns das?
Das muss angestoßen werden.
Was sagt uns das?
Tja, das sagt uns, das sagt uns zwei Dinge. Das, nee, ich traue es mich nicht zu sagen.
Okay, aber hey, beschreib doch mal deine Kindheit und Jugend so ein bisschen, ja? Wie bist du da aufgewachsen?
Also wir waren, meine Freundin und ich, wir waren immer unglaublich viel im Wald und gerne im Wald unterwegs. Und vielleicht hat sich da dann auch irgendwie schon ein kleines bisschen abgezeichnet, wo es irgendwie mal für mich hingeht. Also ich war einfach schon immer extrem gerne draußen in den Wäldern. Also man hat mich da auch, ja, das machen, glaube ich, Eltern mittlerweile auch irgendwie nicht mehr so richtig so. Aber also mit, keine Ahnung, in der ersten, zweiten, dritten Klasse, also konnte ich auch den ganzen Tag schon irgendwie alleine durch den Wald laufen, ohne dass irgendwie mal jemand gefragt hätte oder irgendwie von mir verlangt hätte, dass ich ihm irgendwie alle halbe Stunde mal eine SMS irgendwie geschrieben habe. Ja, ging natürlich auch damals. Ja, doch, gut, SMS wäre schon gegangen, ja, die gab es dann schon. Aber ja, ich war immer sehr, sehr viel im Wald unterwegs und habe da auch viel Unsinn gebaut. Also jetzt nie irgendwie den Wald angesteckt oder so, aber wir haben hier so eine Waldgaststätte und der Betreiber dieser Waldgaststätte, die erreicht man durch so einen Forstweg und da hat er immer, Freitagnachmittags hat er da immer Gäste so aus den Altenheimen und den Kurhotels, die wir hier haben und so, hat die da immer hochgeschattelt und dann hat er die da verpflegt und hat er sie am Ende des Nachmittages wieder runtergebracht. Und wir hatten da so ein kleines Versteck, ja. Und wir haben, einer hat mit Walkie-Talkie Ausschau gehalten und die anderen haben sich also bereit gehalten. Und wenn er dann runtergefahren ist, gab es das Go-Signal und dann sind die Wache gehalten haben, die sind quasi auf die Straße, haben da irgendwie alle dicken Äste und umgefallenen Bäume und so, die wir finden konnten, die haben wir auf die Straße gezogen. Und das hat ihn dann immer sehr, sehr gefreut, weil er musste dann immer aussteigen und erstmal wieder die Straße freiräumen, bevor er dann irgendwie weiterfahren konnte. Das habe ich so in der ersten Hälfte meiner Jugend oder meiner Kindheit recht viel gemacht. Und bin dann aber auch mit nicht so hohem Alter, also ich will mal sagen, das war dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so fünfte Klasse vielleicht, schon sechste Klasse, habe ich mich daran erfreut, dass ich ein recht passables Mountainbike bekommen habe und bin dann wirklich jeden Tag, den ganzen Tag durch den Harz mit dem Mountainbike gefahren und bin dann auch gar nicht mehr so lange danach dann auch schon meine ersten Mountainbike-Rennen gefahren. Also da die erste Exposition zum Ausdauersport und das hat mir viel Spaß bereitet. Ich habe vorhin schon gesagt, also wenn ich irgendwann mal nicht mehr irgendwie ganz so ambitioniert laufe, dann möchte ich mal irgendwo mit dem Fahrrad ganz weit hinfahren. Das entstammt so ein bisschen so meiner Jugend. Also das ist da relativ viel passiert. Mhm. Und dann, ja, also wie natürlich jedes Dorf irgendwie von sich behauptet, wird natürlich hier so viel getrunken wie nirgendwo anders auf der ganzen Welt. Ja. Mhm. Da ist man dann irgendwie hin und wieder samstags irgendwie auch nicht drumherum gekommen. Das hat tatsächlich auch bis zu meinem 18. Geburtstag dann immer mal wieder stattgefunden, so eine Dorffeier.
Ich kenne den Harz auch ganz gut. Ich hatte Verwandtschaft in Braunlage und da haben wir viele Ferien so verbracht. Das ist ja nicht weit weg, ne?
Nö.
Und von wegen Schnaps und so, ja, gibt's im Harz, gibt's ja viele so Likör- und Schnapsbrauereien, ne? So Schirker Feuerstein oder sowas.
Ja, wir haben ganz viel so ekligen Kräuter, ganz viel Kräuterzeug. Also Schirker Feuerstein kommt wirklich hier aus Bad Lauterberg. Da wird er mittlerweile hergestellt. Er kommt natürlich ursprünglich aus der Apotheke in Schirke. Ja, daher kommt auch der Name Schirker Feuerstein. Harzer Grubenlicht haben wir hier noch in Bad Lauterberg. Also es ist genauso. Und lustigerweise ist der, also ist dann nicht mehr der Harz, aber wirklich dann, wenn du jetzt über den, von hier, wie gesagt, ich bin im Süden von Harz, wenn du über den Harz rüberfährst und noch ein kleines bisschen Richtung Norden fährst, ist Wolfenbüttel auch nicht mehr weit.
Jägermeister.
Und da kommt was her? Der Jägermeister, genau. Mhm.
Da habe ich auch Verwandtschaft in Wolfenbüttel. Ah. Also überall so die Schnapsstandorte in Deutschland. wann hast du denn so erfahren, dass es so etwas wie Trailrunning gibt?
Also, das ist so eine fließende Sache. Ob das jetzt Laufen war oder Trailrunning oder ob das jetzt was ist, was es gibt oder was es nicht gibt, oder ob es das gibt, das wie gesagt so ein fließender Prozess gewesen. Also vom Mountainbike abgestiegen bin ich 2010 hin und wieder mal an den Wochenenden, weil ich mich da in einem Viererteam unter anderem mit demjenigen, der mich so dann in den Mountainbike-Sport so ein kleines bisschen reingeführt hat, den Thomas, den treffe ich nachher auch wieder. Also der ist im Alter meiner Eltern, aber wir sind einfach sehr, sehr gute Freunde irgendwie durch das Mountainbiken geworden. Wir beiden und zwei weitere Kumpel, wir haben 2010 hier beim Oxfam Trailwalker mitgemacht. Das kennt man vielleicht, den gab es, wie gesagt, mal ein paar Jahre in Deutschland und an einigen anderen Orten der Welt auch. Ist also eigentlich ein Spendenlauf über 100 Kilometer. Also das Team muss die ganze Zeit zusammenlaufen. Also es ist nicht irgendwie 4x25, sondern wirklich alle vier laufen die ganze Zeit zusammen 100 Kilometer. Der war hier im Harz und da habe ich mitgemacht. Oder wir vier. Da war ich 15. Das waren meine ersten 100 K. Und ja, das hat mir viel Freude bereitet. Und danach bin ich dann deutlich häufiger vom Rad abgestiegen. Als ich dann angefangen habe zu studieren, eben auch schon bei Adidas als dualer Student, da war ich wirklich viel unterwegs und also nicht nur in Deutschland unterwegs, Herzogenaurach, Stuttgart, da war die Uni und dann war ich noch ein paar Monate in Taiwan und ein paar Monate in Prag. Da ging das mit dem Radfahren immer nicht mehr so gut, weil ich natürlich nicht irgendwie ständig mein Rad irgendwie, wenn ich mit dem Zug von A nach B gefahren bin, mit irgendwie allen Sachen, die ich für 2-3 Monate brauchte. Da bin ich also immer viel ohne Rad unterwegs gewesen und wollte den Austauschsport aber nicht aufgeben und habe mich dann an meinen Oxfam Trailwalker Sommer erinnert und bin entsprechend wieder viel mehr gelaufen. Und dann bin ich dann auch in der Zeit, wie hieß das nochmal, den Alpmarathon in Schwäbisch Gmünd gelaufen, den kennt man vielleicht sogar.
2013 war das, glaube ich, ne?
Du bist besser informiert über mich, als ich das selber bin. Ja, das müsste 2013 gewesen sein. Dann die Brocken-Challenge natürlich, die bin ich immer mal wieder hier gelaufen. Insgesamt, glaube ich, 2 oder 3 Mal. Also von Göttingen zum Brocken, mitten im Winter. Also oben dann auch mal gerne Windchill, irgendwie minus 20, minus 25 Grad.
Klassiker, sehr, sehr viel, genau.
Genau, das immer mal wieder irgendwie so eingestreut. Dann so einen kleinen Ausriss gemacht in das Obstacle Course Racing, also diese Tough Mudder Geschichten und so weiter. Da hatte ich ein ziemlich cooles Team, was ich da gefunden habe und wir sind da viel unterwegs gewesen, auch schon in den Staaten irgendwie 24-Stunden-Varianten gemacht. Da lustigerweise das erste Mal gegen Jonathan Albin gelaufen, der hatte das ja auch gemacht, um ganz schön viel Kohle zu verdienen. Das ging damals in dem Sport tatsächlich mal für ein paar Jahre ziemlich gut. In der Vorbereitung für diesen 24-Stunden-Lauf dann halt auch eben irgendwie so den klassischen Ultramarathon ausprobiert. Also ich bin mal deutscher Meister im 6-Stunden-Lauf U23 geworden und bin, pass auf, Weltjahresbestleistender der U23 Altersklasse im 12-Stunden-Lauf geworden. Aber für all diese Ultramarathons und diesen 24 Stunden Tough Mudder da und so weiter, haben wir uns natürlich vor allem irgendwie, ja, auf Waldwegen und auf Trails irgendwie, auf Wanderwegen vorbereitet. Und dann war das irgendwann klar, dass ich, das war dann 2016, wollte ich den Zugspitz Ultra 100K zum ersten Mal laufen. Und ja, danach gab es dann eigentlich kein Zurück mehr. Also danach war das dann klar, was Trailrunning ist. Und es war auch klar, was ich irgendwie machen wollte. Und es war aber auch irgendwie ganz schön klar, dass ich da gar nicht so schlecht drin bin. Und dann, ich meine, klar, was ist mir da gelaufen? Also irgendwie 750 Punkte vielleicht, irgendwie sowas vielleicht, mit so mittelmäßig viel Training und auch definitiv gar keinem so guten Training, würde ich jetzt mal retrospektiv so behaupten. Da müssen natürlich andere schon wirklich echt fleißig und strukturiert für trainieren, um da hinzukommen. Also da sind wir wieder bei der genetischen Prädisposition vielleicht. Und ja, dann habe ich versucht, selber ein bisschen strukturierter zu trainieren, und dann kam, wie wir schon angesprochen haben, der Dima dazu, und dann konnte ich mich weiterhin verbessern, und ich glaube, die Entwicklung, die flacht jetzt so ein bisschen ab, das ist auch ganz natürlich, aber ja, das ist so in der Nutshell mein Weg in den Traillauf.
Sehr gut. Also ich finde, für deine Weltjahresbestleistung in der U23 über 6 Stunden, also da soll es auf jeden Fall der Ehrenbürger werden in Bad Lauterberg.
Ja, es darf halt keiner erfahren, wie viele Leute da so mitgemacht haben. Ja, also ich weiß nicht, wie viele U23 Leute irgendwie 12 Stunden auf einer 400-Meter-Bahn im Kreis laufen.
Das ist nicht so viel. Das behalten wir jetzt mal für uns.
Ich meine, das ist ja dann Weltjahr, also auf der ganzen Welt für das ganze Jahr, also da kommt dann vielleicht schon irgendwie eine 3- oder vielleicht sogar eine 4-stellige Zahl zusammen. Aber bei der deutschen Meisterschaft im 6-Stunden-Lauf, da war ich der einzige U23.
Okay. Naja, aber hey, Titel ist Titel. Ich habe mir die Ergebnisliste von deinem ersten ZUT angeschaut. 2016 war das ja, da warst du 22, 23, so, ne? Also. Ja, und du bist 22. Direkt mal Top 10 gelaufen. Das war sogar der 8. Platz. Und ganz witzig, was ich da für so illustre Namen in der Ergebnisliste noch so gefunden habe.
Da kennt man noch viele, gell?
Ja. So ein paar Namen kennt man. Also zum Beispiel mein lieben Kollegen Benny Bublak, der war auch da.
Genau. Meine, der ist ja, glaube ich, Dritter das Jahr geworden, gell?
Der ist Dritter geworden.
Ja.
Dann niemand Geringeres als meine Ehefrau Juliane, die war da auch am Start.
Stimmt, ja.
Und auch der sehr verehrte Kollege Lars Schweizer, der war da auch.
Oh, das hatte ich jetzt ja nicht mehr.
Eigentlich waren alle da. Alle waren schon da. So. Die typischen Nasen, die man so kennt. Ja. Mir ist halt aufgefallen, dass, ich glaube, vorher bist du noch den IATF gelaufen, so die 50, 60 Kilometer, sowas. Aber dass du dann halt gleich, 65, dass du dann gleich auf die 100 gegangen bist, ja, doch am Anfang so deiner Trailrunner-Karriere. Was hat dich denn so direkt zu diesen ganz langen Ultras gezogen?
Also, da spielen, glaube ich, mehrere Faktoren mit rein. Zum einen hatte ich natürlich schon also 12 Stunden auf der Bahn war schon irgendwie, das war schon irgendwie hinter mir. Der Oxen Trail Walker mit 100K hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gemacht. Den findet man halt bei ITRA nicht, weil das einfach kein offizieller Wettkampf ist, obwohl natürlich dann vorne trotzdem Teams so schnell laufen, wie sie irgendwie können. Dann diese 24 Stunden Tough Mudder Geschichte, ja, war natürlich auch sehr, sehr lang. Auf dem Mountainbike waren das natürlich dann auch irgendwie natürlich schon 5, 6, 7 Stunden Wettkämpfe, die da irgendwie angestanden waren. Und dann kam natürlich noch viel jugendlicher Leichtsinn dazu. Und natürlich der Fakt, dass damals man natürlich entweder 100 Kilometer gelaufen ist oder es halt einfach sein gelassen hat, ja. Gott sei Dank sind wir da ja nicht mehr, ja, dass irgendwie nur irgendwie lang irgendwie zählt und alles andere sind irgendwie gar keine sportlichen Leistungen, die irgendwie, ja, Anerkennung irgendwie verdienen, ja. Da sind wir ja mittlerweile Gott sei Dank über den Punkt hinweg, ja. Also man kann ja auch 20 Kilometer Trail laufen und im Wettkampf und da richtig gute Leistungen erbringen, über die man stolz sein darf. Ja. Das war 2016 vielleicht irgendwie, zumindest in meinem Kopf, ein bisschen anders.
Und hast du dann da schon Erfahrungen gesammelt, die dich dahin gebracht haben, dass du gesagt hast, na, dein Sweet Spot, wie du immer sagst, so deine Paradedisziplinen sind eigentlich Rennen so in der Länge zwischen 5 und 8 Stunden. Also hast du da schon ein bisschen was über deine Stärken und Schwächen gelernt bei den ersten langen Dingern?
Nee, würde ich nicht sagen. Der Zugspitz, ich meine, was bin ich da gelaufen? Du weißt wahrscheinlich 13,5 oder sowas, glaube ich, 13,37, irgendwie sowas, glaube ich.
Ja, das kommt hin, ja.
Das ist ja gar nicht so eine schlechte Zeit dafür, dass man irgendwie an den Verpflegungen irgendwie mal ein bisschen was geschluckt hat und vielleicht nochmal einen Schluck Cola getrunken hat, aber das war's, ne? Also da hat jetzt irgendwie keiner gesagt, hier, du musst irgendwie so und so viel Milligramm Natrium zu dir nehmen und 60 oder 65 oder 100 oder 120 oder 140 Gramm Kohlenhydrate. Also wenn ich über die ganze Zeit hinweg im Zut vielleicht im Durchschnitt irgendwie 30 Gramm pro Stunde zu mir genommen habe, dann war das wahrscheinlich viel. Also dass es so gut geklappt hat, es ist mir manchmal echt immer noch ein Rätsel. Keine Ahnung, wie das eigentlich passiert ist. Und dann Sweet Spots. Ich meine, da braucht es ja noch irgendwie den Dima, ja, der mich da so ein bisschen geguidet hat, was mir eigentlich Spaß macht. Gut, das wusste ich selber, aber wo mein metabolisches Profil sich irgendwie am besten hinentwickeln könnte. Bin ja dann mit Dima auch erst nochmal so auf die Marathondistanz gegangen, weil mein Magen irgendwie nicht so ganz stabil dann immer mal wieder war, sobald ich dann halt irgendwie dahin gegangen war, wo da mittlerweile jetzt irgendwie der Standard lag, ja, also mindestens bei 60 Gramm pro Stunde, eher 80 bis 120. Und das geht beim Marathon für mich immer sehr, sehr schwer. Und weil beim Marathon ist natürlich das Problem, du läufst dir noch so intensiv, dass du einfach sehr, sehr viele Kohlenhydrate brauchst. Aber gleichzeitig läufst du so intensiv, dass das Runterschlucken und Verdauen von so vielen Kohlenhydraten einfach sehr, sehr schwierig ist. Und dann haben wir folgende Schlussfolgerung gemacht, die irgendwie auch erstmal nicht so richtig intuitiv klingt. Aber wir haben gesagt, wenn du länger läufst, ist dein Magen vielleicht stabiler, weil du halt einfach bei längeren Distanzen mit einem kleinen bisschen weniger Kohlenhydraten pro Stunde auskommst und gleichzeitig du so viel weniger intensiv läufst, dass dein Magen vielleicht einfach stabil bleibt. Und das hat ganz gut funktioniert, ja.
Da trifft es sich ja ganz gut, dass jetzt bei den anstehenden deutschen Meisterschaften, wo du ja starten wirst, am 9. Mai, um genau zu sein, beim Mountainman Nesselwang. Das dürfte ja genau deine Kragenweite sein, ne? Das sind dann 70 Kilometer, 4000 Höhenmeter. 8 Stunden, unter 8 Stunden wirst du das wahrscheinlich laufen, oder?
Ich denke mal, ja. Also laut ITRA ist, und das bestätige ich auch zu meinem Gefühl, letztes Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, bin ich den Mount Fuji 70K gelaufen, auch ziemlich genau mit 4000 Höhenmeter. Also es ist genau das gleiche Event, so eigentlich vom Gefühl her. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen flach laufbar, ein paar steile, mittellange Berge so zwischendurch. Also vom Profil könnte es eigentlich nicht ähnlicher sein zur deutschen Meisterschaft der Mount Fuji 70K. Und da bin ich einfach das beste Rennen meines Lebens gelaufen.
Okay.
Und ja, deswegen freue ich mich sehr auf die deutsche Meisterschaft.
Motiviert dich so ein Titelrennen nochmal besonders?
Ja. Also vor allem möchte ich natürlich erstmal gute Rennen laufen, keine Frage. Und wenn jetzt irgendwie jemand, mal angenommen, mit dem Jan Jepik aus Slowenien habe ich gestern geschrieben. Gegen den bin ich oder mit ihm bin ich beim Julian Alps vor eineinhalb Jahren gelaufen. Also er kann natürlich als Slowene kann er die deutsche Meisterschaft nicht gewinnen. Nach den 80K beim Julian Alps Trail ist er aber ein paar Minuten vor mir ins Ziel gekommen. Mal angenommen, er würde jetzt bei dem offenen Rennen in Nesselwang mitlaufen, wo ja auch gleichzeitig die deutsche Meisterschaft ausgetragen wird. Würde ich es anstreben wollen, vor Jan ins Ziel zu kommen, einfach weil ich weiß, dass wir ziemlich genau auf dem gleichen Level laufen, würde ich also versuchen wollen, zu gewinnen. Und ob ich dann irgendwie Dritter oder mit Abstand Erster bei der deutschen Meisterschaft wäre, ja, kommt dann so ein bisschen drauf an, gegen wen laufe ich da eigentlich gerade. Wenn jetzt ein Hannes Namberger dabei wäre, dann würde ich sagen, okay, bin ich mit dem zweiten, dritten Platz entsprechend super, super, super happy. Aber gegen Jan würde ich dann trotzdem gewinnen wollen. Also es ist, glaube ich, in Anführungszeichen komplexer oder auch ehrlicher, als zu sagen, man muss ja jetzt irgendwie den Titel oder Erster oder Zweiter oder Dritter werden. Weil vor allem möchte ich natürlich erstmal ein gutes Rennen laufen. Aber nichtsdestotrotz bin ich natürlich erstmal bei dem Rennen gemeldet und nicht irgendwie in Innsbruck, beim Innsbruck Alpine, der ja in eine Woche davor stattfindet, oder beim Transvulcania, der am gleichen Wochenende stattfindet. Da bin ich halt eben nicht, weil die beiden Rennen nicht deutsche Meisterschaft sind. Also das ist schon ein Grund natürlich, warum ich erstmal zu dem Rennen hingehe.
Mhm. Ja. Ich frage auch, weil so Meisterschaftsrennen, man kennt es ja so ein bisschen aus der Leichtathletik oder auch aus dem Radsport, so bei deutschen Meisterschaften oder so, die fangen schon so ein bisschen taktischer halt irgendwie auch an, ja. Lange Zeit bleibt eigentlich eine Gruppe noch zusammen und es entscheidet sich erst relativ spät im Vergleich zu, sage ich mal, jetzt einem normalen Rennen, wo es jetzt nicht einen Titel zu gewinnen gibt. Erwartest du sowas Ähnliches jetzt auch bei Mountain Man?
Also die Theorie hatte ich jetzt eigentlich noch gar nicht. War natürlich auch einfach, ja, hast natürlich recht, beim Ultra Trail Fränkischen Schweiz war das so ein bisschen so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pierre Alexandre, der da ja sicherlich als Top-Favorit in die deutsche Meisterschaft reingeht, dass
der Titelverteidiger so auch.
Fickt, genau, ja. Ich glaube nicht, dass der jetzt so ein Sit-and-Kick-Kollege ist. Der läuft sein ehrliches, bestes Rennen, was bedeutet, dass er von Sekunde 1 halt irgendwie sein Tempo laufen wird. Und ich habe eigentlich das Gleiche vor.
Okay.
Und weißt du, wenn es einer oder zwei machen, dann hast du ja keine Möglichkeit, dann irgendwie trotzdem zu sagen, boah, ich will jetzt hier ein Sit-and-Kick-Rennen machen, weil mit einem Sit-and-Kick-Rennen wirst du ja niemals schneller sein als jemand, der ein gleichmäßiges Pacing da an den Tag legt. Also die sind dann quasi gezwungen, dann auch entweder mitzulaufen oder halt nicht irgendwie aufs Podium zu laufen.
Okay. Ja, du hast jetzt gesagt, du hast dich für die DM entschieden und zum Beispiel gegen Transvulcania, was ja auch ein Adidas Terex Event ist, ne? Also da wäre es wahrscheinlich auch für dich möglich gewesen, relativ unkompliziert hinzukommen. Würdest du denn sagen, oder vielleicht anders gefragt, wie beurteilst du generell so das Prestige der DM gerade? Also, oder vielleicht auch von Europa und Weltmeisterschaften im Vergleich zu anderen einzelnen Rennen sozusagen? Also auch zu UTMB World Series und sowas.
Also, ich finde, dass da einiges passiert ist in den letzten Jahren, vor allem auf deutscher Ebene, seit der WM, sage ich mal, spätestens als es dann nicht mehr Berglauf war, sondern dann Trail, Long und Short Distance. In El Paso war ich ja bei der Europameisterschaft zum ersten Mal für Deutschland mit dabei. Das sind sehr, sehr starke Levels gewesen. Ja, also das ist mit so einem UTMB-Finale schon fast vergleichbar. Und das ist gut. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da so ein Gegengewicht zu ambitionierten Unternehmen sind, die dann auch gleichzeitig Rennen austragen. Das ist eine gute und wichtige Sache. Und für mich persönlich auch einfach schön, mal mit einem anderen Läuferkreis oder Team halt irgendwo anzureisen. Nicht, dass ich mit Adidas Terex und dem Team nicht zufrieden wäre, aber dann irgendwie mal mit einem Deutschland-Trikot und ein paar anderen Gesichtern einmal im Jahr oder alle zwei, drei Jahre, je nachdem, wie die Nominierungsrichtlinien gerade aussehen, das macht auch viel Spaß. Und die Konkurrenz ist auch da. Und das Gleiche nehme ich bei der deutschen Meisterschaft wahr oder da noch viel mehr, dass die Leistung da wirklich steigt. Also die letzten zwei Jahre vor allem, drei Jahre vielleicht, sind da schon richtig, richtig gute Ergebnisse geliefert worden in der Spitze. Und das ist natürlich super, ja, das freut mich.
Auf jeden Fall. Also es gibt sicherlich Argumente dafür, zu sagen, dass zum Beispiel die WM in Canfranc jetzt letztes Jahr wahrscheinlich das kompetitivste Rennen des Jahres war, oder? Also auch vielleicht, im Vergleich zum UTMB. Gäbe es Argumente für. Du bist ja auch schon, du hast es gesagt, du bist auch schon für die DLV-Auswahl gelaufen. Ganz, ganz prominent auch in Innsbruck natürlich warst du mit dabei, 2023.
Genau.
Dieses Jahr bei den Europameisterschaften bist du nicht dabei und du hast auf Instagram geschrieben, dass sich das auch etwas traurig macht. Magst du da noch was zu sagen?
Ja, also ich hatte mir die Strecke in Slowenien angeschaut auf dem Papier und habe gedacht, dass es erstens mal wieder für mich Zeit wäre, mal wieder mich darum zu kümmern, im deutschen Trikot zu laufen. Und habe dann auch bei der Strecke gedacht, dass mich die Strecke wahrscheinlich, dass sie mir auf jeden Fall liegen würde. Und mit Juni hat es halt irgendwie einfach auch reingepasst. Ja, also ist lang genug nach der deutschen Meisterschaft, ist es lang genug von allen anderen Rennen, wo mich Adidas gerne dabei hätte, weg. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich das an und versuche mich zu qualifizieren. Und man hatte dann meiner Meinung nach, obwohl der DLV da auch in den letzten Jahren wirklich eine gute Entwicklung hingelegt hat, um es athletenfreundlicher zu machen und die deutsche Leistung auch zu optimieren. Das sind wirklich hervorragende Dinge passiert im Team um Maike Billig drumherum. Jetzt bei der Nominierungsrichtlinie, und ich meine, die haben sicherlich ihre Gründe, aber ich fand es ein bisschen ungeschickt, dass das einzige Nominierungsrennen für das Trail-Event 8 Wochen vorher, als ich gerade, also dass es 8 Wochen vor dem Nominierungsrennen überhaupt erstmal bekannt gegeben wird. Also so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also das Rennen war Anfang im ersten Märzwochenende, und ich bin der Meinung, dass ich das Nominierungsrennen, also dass diese Veröffentlichung von den Nominierungsrichtlinien erst Ende Oktober veröffentlicht wurden. Da war ich dann endlich mal in der Offseason, nachdem ich eigentlich 2 Jahre lang eigentlich komplett durchgegast habe, und habe mit dem Dima besprochen, dass wir also jetzt uns dann wirklich mal um viele, viele Baustellen kümmern müssen, inklusive dem Krafttraining, und dass es jetzt dann eigentlich schon fast unmöglich ist, am 1. Märzwochenende irgendwie ein richtig gutes Rennen hinzulegen. Und dann war eigentlich schon vor den Nominierungsrennen für mich die Möglichkeit oder die Option, an der Europameisterschaft dieses Jahr teilzunehmen, eigentlich schon verschwunden. Ja, das finde ich deswegen einfach echt schade, auch immer noch. Ja. Und wenn wir dann an dem Juniwochenende sind und unsere Athleten und Athletinnen loslaufen, dann werde ich an dem Tag auch ein bisschen traurig sein.
Das heißt, was hättest du dir anders gewünscht in dem Nominierungsverfahren?
Also ich finde es gut, dass die Nominierungsrennen, also dass erstens, dass es so transparent ist. Ja, also da steht, hey, du musst an Tag X irgendwie zeigen oder du bleibst zu Hause. Das finde ich fair, das finde ich super. Ich finde auch gut, dass das Nominierungsrennen nicht irgendwie erst einen Monat oder eineinhalb vor der eigentlichen internationalen Meisterschaft ist. Das ist auch super, das ist dieses Jahr auch gegeben. Es sind über 3 Monate davor. Das ist toll, ja, das bringt Planungssicherheit für die Athleten. Das bedeutet, dass man nicht irgendwie zum Nominierungsrennen peakt und dann gar keine Zeit mehr hat, irgendwie einen zweiten Peak für die eigentliche internationale Meisterschaft dann halt irgendwie abzurufen. Also das passt alles hervorragend, aber wenn das Nominierungsrennen früh ist, dann muss man meiner Meinung nach auch das Nominierungsrennen sehr, sehr früh kommunizieren, damit die Athleten in ihrer Jahresplanung und Trainingsplanung auch einfach die Möglichkeit haben, in guter Form am Start stehen zu können. Und das ist sicherlich in so einem Verband wie dem DLV nicht ganz einfach. Ja, man muss sich erstmal darauf einigen, dann müssen da noch viele, viele Leute wahrscheinlich irgendwie drüber schauen und das Ganze abnicken und so weiter und so fort. Deswegen war es, glaube ich, so, wie es ist. Das meint niemand böse, und jeder gibt da sein Bestes. Da bin ich mittlerweile wirklich von überzeugt. Aber ja, es hat sich einfach, die Chance hat sich dieses Jahr einfach nicht ergeben.
Das heißt, keine Europameisterschaft. Wie sieht dein Sommer denn sonst so aus? Was hast du auf dem Kalender stehen?
Genau, also über die deutsche Meisterschaft jetzt Anfang Mai hatten wir schon ein paar Mal geredet. Natürlich nach der Harzquerung, die jetzt am kommenden Samstag für mich ansteht, so als kleines Trainingsrennen, geht es einmal von Norden nach Süden durch den Harz durch, über 53 Kilometer. Im Juni weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob da noch irgendwie was ansteht, vielleicht irgendwie was Kleineres, Kürzeres. Im Juli bin ich dann auf jeden Fall bei Monte Rosa 80 und freue mich da sehr, sehr drauf. Sehr, sehr steiles, sehr, sehr technisches Rennen. Wahrscheinlich eher so gegen 10 bis 11 Stunden tatsächlich. Für einen 80K ist das natürlich eine recht lange Zeit. Dann OCC bin ich gerade gemeldet, aber ich weiß nicht, ob ich den da wirklich irgendwie noch zwischenpumpen soll. Also wahrscheinlich bin ich irgendwie eher bei 90-95% Leistungslevel dann wieder zu der Zeit. Und habe ich was davon, wenn ich nicht bei 100% bin, dann beim OCC zu starten? Ich weiß es noch nicht so genau.
Bist aber gemeldet?
Ich bin schon gemeldet. Ja, sonst müsste ich mir ja jetzt keine Gedanken mehr machen, ob ich irgendwie laufen will oder nicht. Dann wäre der Zug abgefahren. Und Adidas hatte mich gebeten, dann nehme ich auch nicht mehr allzu lange danach, nehme ich am 3. Septemberwochenende in Seoul 100 Kilometer zu laufen, also in Südkorea. Das Land gibt es auf deiner Liste dann noch nicht, auf der ITRA-Länderliste. Freue ich mich sehr drauf. Das Rennen liegt mir, glaube ich, auch. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und dann wird es wirklich langsam voll. Und deswegen auch die Frage bezüglich OCC, ob das wirklich da sein muss, bin ich bei dem 80K-Event auf La Réunion dabei.
Ah, okay. Auch cool. Ja.
Und da freue ich mich wirklich sehr gewaltig drauf. Und entweder mache ich danach dann einen Cut oder ich fliege doch nochmal nach Südafrika, wie eigentlich jedes Jahr, und laufe da beim UTCT, eine der kürzeren Distanzen. Das lasse ich mir jetzt gerade noch offen.
Machst du einen Cut oder machst du dann den Cut? Gibt's ja auch. K-A-T.
Ich mach einen Cut.
Ja.
Ja. Und auch nicht den Cut, C-U-T. Das würde nämlich bedeuten, dass ich irgendwie meine Laufschuhe an den Nagel hänge. Ich hoffe, dass ich das Ende diesen Jahres auch nicht machen muss.
Ja. Und mittelfristiges oder eher fast schon langfristiges Ziel, habe ich rausgehört, ist dann nächstes Jahr der CCC.
Ja, genau, ja. Deswegen auch so ein paar Mittel, also knapp unter irgendwie 10, 11 Stunden Rennen. Also das ist so der langfristige Plan. Und da passt, glaube ich, die Deutsche Meisterschaft, Seoul, der 80er oder die beiden 80er dann im Herbst. Die passen einfach sehr, sehr gut rein. Nicht notwendigerweise für die Form, sondern einfach für die Confidence und für die Erfahrung, die man einfach braucht, um beim CCC dann tatsächlich irgendwie seine beste Leistung abrufen zu können. Das ist bei einem 100-Kilometer-Lauf nie easy. Aber gerade wenn wir natürlich vom CCC sprechen, ist es sehr, sehr schwierig. Und da möchte ich jetzt wirklich dann alle Register auch gezogen haben, wenn ich dann ich bin ja den CCC schon mal gelaufen, aber war da auch sicherlich ein anderer Läufer, als das der Fall war. Und ich möchte den CCC auch nicht irgendwie wieder und wieder und wieder laufen, sondern im Idealfall warte ich bis auf den richtigen Zeitpunkt und lauf ihn dann. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht dieses Jahr. Deswegen hatte ich mich auch nicht für den CCC dieses Jahr angemeldet. Deswegen ist er aber sehr fest eingeplant für 2027.
Okay. Ja, jetzt mach ich hier mal einen thematischen Cut. Wir sind schon ein bisschen über die Zeit hinaus. Ich hoffe, das passt für dich.
Klar.
Was ich normalerweise mache in der Vorbereitung auf einen Gast, ist, dass ich mir das Insta-Profil soweit es geht, komplett anschaue, dass ich zumindest ganz runter scroll, weil mich interessieren immer so die ersten Einträge, wann das so losging und was man so da so erfährt. Und das habe ich bei dir tatsächlich aus Zeitgründen nicht geschafft, denn es sind Stand heute 1704 Beiträge. Du bist da tatsächlich ziemlich aktiv. Genau, und deswegen die Frage, ist Social Media für dich eigentlich eher so Pflicht, die auch so ein bisschen dazugehört, jetzt auch für dich als gesponserter Athlet, oder ist es auch einfach Spaß, so was aus intrinsischer Motivation heraus entsteht?
Ja, also es ist ziemlich, ziemlich sicher hauptsächlich Ersteres, ehrlich gesagt. Ja, also hab da auch eigentlich fast nicht mehr zu sagen. Also das Ganze so ein bisschen zu konsumieren und mich darüber zu informieren, was meine Freunde und Teamkollegen und andere Läufer da draußen irgendwie so laufen und wer jetzt irgendwie bei welchem Event irgendwie gut abgeschnitten hat, das interessiert mich und das Konsumieren in einem gewissen Rahmen ist sicherlich irgendwie auch Spaß. Da jetzt aber ständig irgendwie selber Inhalte zu kreieren und abzusetzen, das brauche ich ehrlich gesagt eigentlich gar nicht so richtig, um glücklich zu sein, sondern das liegt einfach daran, dass ich damit auch zumindest Teile meiner Brötchen verdiene.
Ja, manchmal entwickeln ja so online Profile auch so ein gewisses Eigenleben. Würdest du denn sagen, dass Marcel und Macy so identische Charaktere sind? Oder ist deine On- und Offline-Persönlichkeit auch manchmal unterschiedlich? Vielleicht, also anders gefragt, ist Macy so das alter Ego von Marcel quasi?
Also ich glaube, das ist ja wichtig und das wird ja auch jeder Sportpsychologe raten, dass du nicht nur eine Persönlichkeit, oder wahrscheinlich sollte man nur eine Persönlichkeit haben, aber man sollte mehrere Identifikationen haben. Also ich bin Läufer, ich bin aber auch Sohn und Bruder und Marketingangestellter und ganz viele andere Dinge. Und der Macy Pacey auf Instagram ist ziemlich genau das Marcel Höche Läufer ich. Also da bin ich authentisch oder versuche es zumindest zu sein. Also da ist eine sehr, sehr hohe Kongruenz. Der Sohn und der Bruder und der Marketingangestellte, der ist jetzt auf meinem Instagram-Account, stand jetzt irgendwie gerade, der ist einfach nicht da. Aber das bedeutet nicht, dass das, was es da draußen zu sehen gibt, nicht authentisch ein Teil von Marcel Höche ist.
Ja. Okay. Verstehe. Vielleicht zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen ganz konspirativ auf einem Parkplatz in Garmisch getroffen, weil du mir ein dubioses neues weißes Pulver überreichen wolltest. Und es handelt sich natürlich nicht um Drogen, wenn ihr das da draußen jetzt denkt, sondern um ein neues Produkt deiner eigenen Sporternährungsmarke Sun. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Sätze sagen, also wie ihr Sun gegründet habt, warum und was ihr da so treibt.
Ja, also ich persönlich habe ja schon relativ viel Erfahrung irgendwie mit Sporternahrung gemacht, einfach weil mein Magen so sensibel war und ich da einfach sehr, sehr viel habe rumprobieren müssen und habe dann eigentlich bis zum Schluss nie irgendwie etwas gefunden, was mir wirklich so richtig taugt. Und das war gleichzeitig die Phase, wo meine beiden Freunde, Konstantin Leinekugel und Melanie Miklos, quasi Studienabgänger waren und überlegt haben, was machen sie eigentlich und haben da irgendwie gesprochen. Die Melanie war zu dem Zeitpunkt schon Ernährungsberater. Konsti hat irgendwie sich seine eigenen weißen Pulver schon irgendwie selber zusammengebastelt. Und die hatten zuerst gesprochen und überlegt, ob man da nicht irgendwie eine Brand draus machen könnte oder müsste, schon fast. Und ich bin dann irgendwie da noch ein bisschen dazugesprungen, weil ich natürlich, ja, glaube ich, eine ganz gute Addition so zu dem Fähigkeitsprofil der beiden irgendwie hatte. Und dann war es eigentlich relativ klar, dass wir alle drei ultra begeistert von den Ideen waren, auch sozusagen der Community was zurückzugeben. Ja, was für mich funktioniert, funktioniert sicherlich auch für andere. Die Lücken auf dem Markt, die ich da gesehen habe, die haben andere sicherlich auch gemerkt. Wenn nicht bewusst, dann zumindest irgendwie unterbewusst wahrgenommen. Und der Marketingmensch in mir war natürlich einfach auch sehr, sehr interessiert, irgendwie auch mal selber irgendwie was Betriebswirtschaftliches aufzubauen. Das hat mich ehrlich gesagt schon auch mit angetrieben.
Welche Lücken habt ihr da entdeckt?
Ja, wir fanden einfach, dass wenn man jetzt wirklich tief in die Forschung reingeht, da einfach oftmals vieles irgendwie nicht so richtig umgesetzt ist, so wie man das eigentlich wollen würde. Also wir haben auf jeden Fall gesehen, dass Klasse Dextrin die beste Glukosequelle sein sollte. Das wird eigentlich relativ deutlich. Dann überlegt man sich, welche Marken haben eigentlich Clostridexin als mindestens hauptsächliche oder im Idealfall sogar einzige Glukosequelle, dann findet man nämlich nur noch einen Hersteller tatsächlich auf dieser Liste, die man da sich gerade mental erstellt hat. Und wenn man sich den Hersteller noch ein bisschen genauer anguckt, dann findet man, dass der Hersteller diese Clostridexin-Karte so krass spielt, dass er eigentlich gar nicht mehr das Glukose-Fructose-Verhältnis so hat, wie man das eigentlich, also in eigentlich jeder Veröffentlichung findet. Ja, also die Standardwerte 2:1 beziehungsweise 1:0,8. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht irgendwie noch nicht genug, aber also lass uns das nochmal genauer angucken. Und dann guckst du in die Elektrolyte rein und denkst dir, dass da viele Hersteller auch irgendwie homöopathisch die Elektrolyte da eher dosieren. Dann hast du jetzt irgendwie schon zwei Dinge, die wo man irgendwie an sich angucken könnte. Und dann fragt 10 Leute, ob die Geschmäcker, die da draußen irgendwie waren, ob da jemand, also für jeden irgendwie was dabei ist. Und dann wirst du von den 10 Leuten wahrscheinlich irgendwie 6 oder 7 finden, die sagen, eigentlich nicht so richtig. Und dann haben wir gesagt, okay, also Elektrolyte, Glucose, Clostridexin und Geschmack. Also jetzt wird es wirklich interessant. Jetzt haben wir da, glaube ich, wirklich was entdeckt, wo man mal reinschauen könnte. Und das haben wir dann gemacht. Die Mel, ja, die, also sehr, sehr kreativer Kopf, hat dann auch gesagt, dass ihr so aus der gestalterischen Hinsicht da bei vielen Brands auf dem Markt tatsächlich auch was fehlt. Das Ergebnis war ein Produkt, was eigentlich jedem schmeckt, was nicht so süß ist, was sogar meinen Magen verträgt, was verpackungstechnisch auch echt geil aussieht, wo sich Leute vielleicht sogar irgendwann mal so zum Teil mit identifizieren können. Also es gibt schon Leute, die laufen mit unseren Mützen auch irgendwie rum, weil sie irgendwie das alles cool finden. Und das ist was, wo wir alle drei wahnsinnig stolz drauf sind.
Ja, wir sind hier bei Alles Laufbar auf jeden Fall auch Fans von dem Produkt. Und das ist hier nicht gesponsert oder gar nichts, keine Werbung, sondern gefällt uns wirklich gut. Gerade der Geschmack, den finde ich echt, echt überzeugend, super lecker. Ja.
Das freut mich total.
Wie zeitaufwendig ist denn so ein Projekt nebenbei quasi aufzubauen? Also es kostet sicherlich auch nicht nur Zeit, sondern auch Nerven wahrscheinlich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, das ist bei jedem Startup wahrscheinlich das Gleiche. Du könntest immer noch viel mehr machen. Ja, also wie viel Sales Leads könnte ich da irgendwie verfolgen? Wie viel mehr Engagement könnten wir auf Social Media machen? Wie viel mehr Zeit könnte ich in Search Engine Optimization irgendwie investieren? Die Antwort auf all diese Fragen ist, man könnte so viel mehr machen. Das steht außer Frage. Will man aber notwendigerweise nicht. Also klar investieren wir da alle drei relativ viel Zeit und Energie rein. Das ist aber in dem Umfang kein Problem für uns, weil es uns einfach Spaß macht. So ist es. Ja, vielleicht machen wir irgendwann mal mehr. Ja, wenn wir vielleicht irgendwie weniger laufen, ja, oder zumindest weniger ambitioniert laufen, dann hat man vielleicht mal wieder ein kleines bisschen mehr Energie, die man dann in so Side-Projects reinstecken kann. Aber es läuft so schon halt gut, ja. Also wir kriegen tolles Feedback von Editoren und von unseren Kunden und von Freunden. Und das funktioniert und klar, wir werden davon gerade alles andere als reich von, definitiv. Aber es ist zumindest mal in Aussicht, dass man sich zumindest mal ein bisschen was mit dazu verdienen kann.
Ja. Und ich weiß, dass du das Produkt natürlich auch selber verwendest im Training und im Wettkampf auch. Vielleicht jetzt mal ganz praktisch angewendet auf die jetzt DM. Was ist da so die Nutrition-Strategie mit Sun-Produkten?
Also wir haben ja bei Sun noch keine Gels, ja. Das ist für mich persönlich kein Problem, weil ich schon seit ewigen Zeiten alles über Drinkmixes mache. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wollen wir natürlich schon gerne Gels haben, weil da draußen halt immer noch Gels sehr, sehr viel konsumiert werden. Also ich bin da ja so ein bisschen der Ausreißer, wenn ich sage, wenn ich, selbst wenn ich 100 Kilometer laufe, nehme ich nicht einen einzigen Bissen irgendwie gelartiges oder festes irgendwie zu mir, sondern es läuft alles über Drinkmixes. Ja, aber jetzt ganz konkret bei der DM brauche ich deswegen auch keine anderen Produkte, sondern komme da komplett fein mit Sun aus. Ich löse 100 Gramm von unserem Getränkepulver in 500 Milliliter Wasser und schaue, dass ich diese 500 Milliliter alle 50 Minuten wegbekomme. Fülle eventuell hier und da nochmal mit einem Schluck Wasser auf, je nachdem, wie warm es gerade ist. So dass ich auf einen Liter, es sieht ja so aus, als wäre es gerade zumindest mal warm, jetzt nicht heiß, aber warm, dass ich da wahrscheinlich so auf 1000 bis 1100 Milliliter pro Stunde ungefähr komme, und werde grob jede zweite meiner Dosen mit Koffein und die beiden und die dazwischen ohne Koffein konsumieren. Das heißt, ich habe dann zwei verschiedene Geschmacksrichtungen und nehme alle zwei Stunden oder 1,40 irgendwie so ungefähr 100 oder ein bisschen mehr Milligramm Koffein zu mir. Und das hat sich eigentlich als sehr, sehr effizient herausgestellt.
Cool. Ja. Marcel, dann hoffe ich, dass dein Nutrition Plan für die deutschen Meisterschaften aufgeht und wünsche dir da viel Erfolg, natürlich.
Danke.
Danke für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Möchtest du noch jemanden grüßen oder so?
Jemanden grüßen. Ich grüße alle da draußen, die heute zugehört haben und sich interessieren an mich und meiner Geschichte.
Super. Ey, dann danke nochmal. Ich verlinke alles in den Shownotes. Dein Profil kennt man wahrscheinlich eh, aber ich mache es trotzdem. Und Sun natürlich auch. Probiert das gerne mal aus. Und dann sehen wir uns irgendwo wahrscheinlich, vielleicht wieder irgendwo beim UTMB. Ich weiß nicht, wo war es da? In Trient, bei dieser Kirche, bei der rosafarbenen Kirche.
Ja. Ja, da haben wir doch auf die Ruth gewartet gemeinsam, oder?
Genau.
Ja.
Ja. Also, dann hoffentlich bis bald und mach's gut.
Super, Christian. Vielen Dank
dir. Ciao.